zwei Gäste zum Feste.
Leitmedium mit Thorsten Landsberg und Jennifer Fratschek.
€274. So viel gibt jeder Deutsche in diesem Jahr laut der Gesellschaft für Konsumforschung für Weihnachtsgeschenke aus. Den inoffiziellen Auftakt zum Weihnachtsgeschäft machte der Black Friday, eine aus den USA importierte Rabattschlacht, die den Anbietern Umsatzzuwächse von bis zu 60% beschert. Über das befriedende Moment des Konsums und das Recht auf Nichtkonsum sprechen wir mit Norbert Bolz, Professor für Kommunikation, und dem Konsumskeptiker Gerrit von York.
Norbert Bolz ist geschäftsführender Direktor des Instituts für Sprache und Kommunikation an der TU Berlin. Er beschäftigt sich unter anderem mit der Bedeutung von Konsum in Gesellschaften. In seinem Buch Das konsumistische Manifest vergleicht er ihn mit der Religion und stellt die These auf, dass Konsum auch Frieden stiften kann, zumindest aber bei der Überwindung von unterschiedlichen kulturellen Wertvorstellungen hilft. Wir sprechen mit ihm über Bedürfnisse und Wünsche einer gesättigten Gesellschaft und über Marken als Ersatzreligion. Willkommen bei Leitmedium, Norbert Bolz.
Hallo Herr Bolz.
Hallo.
Es sind nur noch ein paar Tage bis Weihnachten. Wie sieht es denn bei Ihnen an der Geschenkefront aus? Sind Sie da schon gut aufgestellt? Haben Sie alles beisammen?
Ich habe noch gar nichts eingekauft. Alle Geschenke kauft meine Frau, außer dem Geschenk für meine Frau. Und das muss ich mir noch aussuchen. Ich bin allerdings wie jedes Jahr in großer Verlegenheit. Also fragen Sie da nicht weiter, bitte.
Das ist schade, das mache ich trotzdem natürlich. Gibt es bei Ihnen zu Weihnachten viele Geschenke unterm Baum?
Wir haben 4 Kinder, das ergibt dann auch immer viele Geschenke, das ist klar. An Freunde und Verwandte wird eigentlich in der Regel nichts verschenkt. Heutzutage ist es ja das größte Geschenk, wenn man Zeit und Aufmerksamkeit aufbringt für andere. Und so werden das die meisten wohl auch empfinden. Also wir besuchen auch Freunde und Bekannte über die Weihnachtstage. Ich denke, die Freude darüber ist größer als über jede Beliebigkeit, die man sich so irgendwo in einem Shop kaufen könnte. Mhm.
Nichtsdestotrotz sind ja die Umsätze, die zu Weihnachten gemacht werden, die steigen von Jahr zu Jahr. Spiegelt sich denn darin in Weihnachten, wenn man das auf Konsum jetzt und das Konsumverhalten bezieht, das generelle Konsumverhalten der Gesellschaft? Also es ist eigentlich ein Fest, das den Stempel hat, es geht um Liebe und Nächstenliebe.
Ach, Weihnachten ist einfach das unüberbietbare Superfest, weil es alles erleichtert, was einem sonst schwerfällt. Es erleichtert einem die eigene Restgläubigkeit, weil das Weihnachtsfest das ist, mit dem sich noch der Ungläubigste identifizieren kann irgendwie. Und es erleichtert einem auch den Konsumismus, weil man ja dann Konsum als Geschenk verpacken kann. Und ich denke, das erklärt auch die Bereitschaft, zu Weihnachten von Jahr zu Jahr noch mehr zu investieren, weil man dann eben nicht nur verbraucht oder sich selber irgendetwas gönnt, sondern das Ganze eben auch noch als, ja, wie Sie sagen, Form der Nächstenliebe oder der Freundes- und Bekanntenliebe verkaufen kann. Also insofern muss der Kapitalismus natürlich glücklich sein über dieses Christusereignis.
Wenn wir jetzt den Konsum, das Konsumverhalten nehmen, man könnte ja den Eindruck gewinnen, irgendwann ist die Spitze des Eisbergs erreicht. Dann gibt es aber immer wieder neue Phänomene. Wir hatten jetzt gerade vor ein paar Wochen den Black Friday, ein Phänomen, das aus den USA kommt, an dem sich unzählige Unternehmen beteiligen und an diesem Freitag oder teilweise sogar Tage später zu horrenden Rabatten Artikel an den Mann bringen. Inwieweit spielt das eine Rolle für unser Konsumverhalten, dass wir uns auf diese Rabattschlachten einlassen und offenbar auch es da immer weitergeht und immer neue Nischen besetzt werden?
Auch das ist im Grunde eine einfache Frage, denn Rabatt ist eine Rationalisierungschance für Konsum. Man versucht ja auch ständig, wenn es irgend geht, den eigenen Konsumismus vor sich selbst zu rechtfertigen. Mhm. Und ein Schnäppchen zu machen, ist die beste, rationalste Rechtfertigung. Man hat sich einfach schlau verhalten. Man ist nicht in die Falle des Konsumismus getappt, sondern man hat dem Markt ein Schnäppchen geschlagen. Das ist die Empfindung, die man dabei hat. Und das erzeugt also ein zusätzliches Wohlgefühl. Erstens, man hat das, was man will. Und zum anderen, man fühlt sich auch noch dem Markt überlegen. Und auch das wird natürlich kalkuliert, das ist ja ganz klar. Im Grunde, so wie es keinen Winterschlussverkauf mehr gibt, sondern ständig nur noch Sale angeboten wird, so gibt es ja auch fast nur noch Rabattschlachten. Und das ist natürlich mittlerweile längst zum Spiel des Marktes selber geworden, den Kunden genau mit dieser Rationalisierungschance zu ködern.
Rationalisierungschance ist das, was man empfindet dann als Kunde. Tatsächlich ist es ja so, dass es auch dazu verleitet, mehr zu kaufen, als man eigentlich braucht oder sogar haben wollte. Also wenn man jetzt zu Hause eine Wunschliste hätte, die man quasi abarbeitet, das ist das Paar Schuhe, das ich haben möchte, und wenn ich es günstig bekomme, dann schlage ich zu. Dann wäre es ja was anderes, als wenn ich dann bei sowas wie einem Black Friday vielleicht 5 Paar Schuhe kaufe.
Ich selbst habe mit diesem Phänomen deshalb keine Probleme, weil ich nicht davon ausgehe, dass Menschen auf Märkte gehen, um Bedürfnisse zu befriedigen. Das kann schon deshalb in Wohlstandsgesellschaften nicht der Fall sein, weil bei uns alle wirklichen Bedürfnisse dauerhaft und konstant schon befriedigt sind. Und das, was die Menschen auf den Märkten treibt, etwas ganz anderes ist. Früher hätte ich vielleicht einfach gesagt Wünsche. Das heißt also, man verbindet mit gewissen Konsummöglichkeiten Ideen, die man in anderer Weise offenbar nicht ausleben oder nicht verwirklichen kann, wenn Sie so wollen, die Idee eines besonderen Lebensstils. Und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, es geht für mich, wenn ich etwas kaufe, nicht darum, ein Bedürfnis zu befriedigen, sondern einen Wunsch zu erfüllen, vielleicht sogar den Wunsch, jemand ganz anders zu sein, in eine andere Welt zu gehören, anderen Gruppen zu gehören. Und ich glaube, das erklärt auch das Kaufverhalten vor allen Dingen vieler Jugendlicher, die oft durch ihre Marken, Produkte, die sie unbedingt haben möchten, so eine Art Stammeszugehörigkeit signalisieren wollen. Also wenn man so will, das Integriertsein in bestimmte Gesellschaftsschichten wird dadurch signalisiert. Mit Bedürfnis hat das überhaupt nichts zu tun.
Wenn es keine Bedürfnisbefriedigung ist, man aber gruppenzugehörig sein will, ist es dann so eine Art vielleicht aber Ersatzbefriedigung?
Man könnte es so interpretieren, obwohl das der kulturkritische Unterton mir da nicht so ganz gefällt in dieser Frage. Ich würde es etwas anders fassen und würde sagen, wir haben uns seit vielen Jahren daran gewöhnt, Erwartungen oder Wünsche, die wir früher an die Religion oder an die Politik adressiert hätten, an den Markt zu adressieren. Ja, die meisten Menschen erwarten von der Politik überhaupt nichts mehr und die meisten Menschen sind auch in einem orthodoxen Sinne ungläubig, aber nach wie vor gibt es natürlich die entsprechenden Sehnsüchte. Die werden jetzt umdirigiert auf den Markt und man kauft bestimmte Produkte, denken Sie nur an das Ethical Shopping, man kauft bestimmte Produkte schlicht, um die Welt zu verbessern. Ja? Man kann über diese Naivität lächeln, aber die Sehnsucht, die dahinter steckt, ist unbezweifelbar.
In Ihrem Buch über Konsumismus stellen Sie die These auf, dass Konsum eine Art Gegengewicht ist zu religiösem Fundamentalismus und dass Konsum die Welt befrieden kann. Können Sie das näher erläutern?
Das ist die Hauptthese meines Buches und sie ist natürlich auch am stärksten missverstanden worden, weil man meine rein funktionale Betrachtung als eine, wie soll man sagen, Bewertung von ganzem Herzen missverstanden hat. Ich selber bin gar kein guter Konsument, weil das, was auf Märkten im Allgemeinen angeboten wird, für mich persönlich uninteressant ist. Aber ich sehe natürlich als Gesellschaftsbeobachter, dass der Konsumismus eine reale Friedlichkeit erzeugt. Und die habe ich allerdings in der Tat und tue das auch heute noch der fundamentalistischen Gewalt vorgezogen. Und ich meine auch zu beobachten, dass Menschen, die zu politischem Extremismus neigen und die vor allen Dingen auch zur Gewalttätigkeit neigen, durch die Verführung, die vom Konsum ausgeht, tatsächlich, ja, fast möchte ich sagen, gezähmt und besänftigt werden. Dass das keine Existenzen sind, die ich besonders erstrebenswert finde, versteht sich hoffentlich von selbst. So wie ich insgesamt die konsumistische Existenz, ich will nicht sagen verachte, aber doch sehr niedrig hänge. In einer funktionalen Betrachtung unserer Gesellschaft kann es für mich gar keinen Zweifel geben, dass Wohlstand besänftigt. Wohlstand macht nicht intelligent, Wohlstand macht nicht sensibel, aber Wohlstand nimmt Aggressivität, mindert Aggressivität und insofern bin ich immer froh, wenn es gelingt, wie soll man sagen, aus der Front der Fundamentalisten durch die Verführungskraft von Hollywood da einige herauszubrechen.
Aber wenn wir jetzt auf ganz aktuelle Situationen mal blicken, ist es nicht auch so, dass die Konsumgesellschaft auch religiösen Fundamentalismus oder die Ausläufer davon begünstigt? Also gegen den Westen sein, gegen die Verwestlichung, gegen das Konsumstreben gibt es ja eben diese terroristischen Tendenzen, die wir jetzt gerade sehr, sehr deutlich und sehr nah erleben.
Mich interessiert das Thema sehr und deshalb möchte ich ausnahmsweise mal eine differenzierte Antwort geben. Der Fundamentalismus, der antiwestlich in einem geradezu religiösen, weltanschaulichen Sinne ist ein reines intellektuellen Phänomen. Das gilt also für Leute wie Osama bin Laden, also einen Millionärs- oder Milliardärssohn, der tatsächlich eine intellektuelle Aversion hat gegen den ganzen American Way of Life. Das gilt aber nicht für die Abertausende oder Hunderttausende von Islamismus-Fans und Islamismus-Anhängern, denen nämlich nichts lieber wäre, als genau mit der Welt, gegen die da die Anschläge verübt werden, die eigene Existenz zu tauschen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen, die vor allen Dingen 16-jährige arabische Jugendliche, die arbeitslos sind, perspektivelos sind, die in irgendwelchen Slums dahin vegetieren müssen, dass die ernsthaft das intellektuell-religiöse Problem haben, gegen den American Way of Life zu kämpfen, denen wäre nichts lieber, als genau dieses Leben führen zu können. Also es ist, wenn Sie so wollen, ein sehr gut verständlicher Neid, es ist ein Ressentiment aus dieser ungeheuren Lebensstildifferenz zwischen Westen und vor allen Dingen den muslimischen Ländern. Und das Hauptproblem ist tatsächlich der Cultural Gap zwischen Westen und den arabischen Ländern, ein Cultural Gap, der auf eine schlimme, fast 800-jährige Geschichte zurückblicken kann. Denn so lange ist es schon her, seit die letzten großen geistigen Innovationen aus der arabischen Welt kamen. Diese Welt ist vollkommen zurückgeblieben, technisch, wissenschaftlich, intellektuell. Und das haben unendlich viele, vor allen Dingen Jugendliche, auszubaden. Insofern wäre, wenn es zu einer Aufklärung dieser islamischen Welt käme, der Hauptangriffspunkt des jugendlichen Protests eigentlich der Imam und seine Orthodoxie. Das ist nämlich die Blockade, die diese jungen Menschen von einem menschenwürdigen Leben trennt. Dass das Ganze geschickt von Intellektuellen umgeleitet wird auf die Welt, die eigentlich angestrebt wird, nämlich die amerikanische, kann man bewundern. Ja, das sind wirklich, unter den echten Top-Terroristen gibt es sehr intelligente Leute. Aber das darf uns nicht irre machen und wir dürfen nicht die Selbstinterpretation des Islamismus für bare Münze nehmen.
Wenn wir jetzt mal festhalten, dass also Konsum die Welt befrieden kann und Religion, also zumindest den religiösen Fundamentalismus, zurückdrängt. Wenn ich mir vorstelle, dass das neue iPhone auf den Markt kommt und über Nächte die Leute kampieren und in langen Schlangen in Schlafsäcken liegen, dann sieht das für mich nicht nach einem Ende der Ideologie aus, sondern nach so einer Art Neustart und in so einer Art Ersatzreligion.
Kommunikation ist ohnehin nach meiner Auffassung vielfach schon eine Ersatzreligion geworden und die entsprechenden hochentwickelten Kommunikationstechnologien haben deshalb auch Kultstatus, das ist ganz klar. Also so wie früher die Kinder in Asien in den umkämpften Zonen ihr Leben riskiert haben, um einen Mercedes-Stern von einem Mercedes abzubrechen und ihn als Trophäe nach Hause zu tragen, so ist natürlich viel handfester heute ein iPhone oder irgendein Smartphone eine Trophäe. Aber was heißt denn Trophäe in diesem Zusammenhang? Das ist das Ideal, das ist das, was wir eigentlich haben wollen. Und wenn ich mich nicht sehr täusche, ist die Verbreitung dieser Hochtechnologien in der sogenannten Dritten Welt sehr viel größer, als man das als antikapitalistischer Romantiker denken könnte. Sie können in jede afrikanische Stadt hineingehen und werden dort Tausende von Smartphones in den Händen von Kindern und Jugendlichen finden, die unter katastrophalen Lebensbedingungen vegetieren, in Wellblechhütten oder so etwas. Und sie werden eben auch in den Händen vieler, vieler Flüchtlinge schon die Smartphones finden. Das ist es nicht. Das ist nicht das Internet, was einen Digital Divide produziert zwischen den Armen und den Reichen, zwischen Westen und, sagen wir, der Dritten Welt. Der Unterschied ist eher ein kultureller. Ja, wir haben es mit Kulturen zu tun, die atheistisch, aber gleichzeitig hochtechnisiert sind. Das ist die westliche Kultur. Und wir haben es mit einer Kultur zu tun, die in einer voraufgeklärten Weise radikal, fundamentalistisch, religiös ist, aber technologisch und wissenschaftlich extrem zurückgeblieben. Das ist die eigentliche Konfrontation. Und jeder, der behauptet, er wüsste eine Lösung für dieses Problem, ist ein Scharlatan.
Wenn wir uns jetzt nur konzentrieren auf uns selbst im Westen und Sie sagten, wir haben eigentlich keine reellen Bedürfnisse, sondern eben diese Ersatzbefriedigung, wenn wir es so bezeichnen wollen. Trotzdem wird Steve Jobs von einigen verehrt, Jesus gleich verehrt. Apple ist eine Markenbindung, wie es sie sonst selten gibt. Ja. Nochmal Stichwort Ersatzreligion.
Das ist ohne Frage richtig, dass in einer atheistischen Gesellschaft wie der westlichen, zum größten Teil jedenfalls atheistischen Gesellschaft, das religiöse Bedürfnis in Ersatzkulte transferiert werden muss. Und für mich ist tatsächlich Kommunikation für viele eine Ersatzreligion geworden. Entspricht durchaus übrigens auch dem sentimentalen Protestantismus des 20. Jahrhunderts, der ja diese berühmte Formel »Reden wir miteinander« überhaupt erst etabliert hat. Mhm. Also diese Vorstellung, dass alle Weltprobleme gelöst werden können durch Kommunikation, die mir als Medienwissenschaftler ja eigentlich sympathisch sein müsste, diese Vorstellung ist naiv, aber gerade in ihrer Naivität offenbar für sehr viele Menschen bestrickend und faszinierend. Und es gibt wahrscheinlich kein Wort, das einen derartigen Kultstatus seit Jahrzehnten hat, wie eben das Wort Kommunikation. Und die entsprechenden Technologien sind dann eben auch die Gadgets, die mehr als alles andere faszinieren.
Das Konsum befriedet. Brechen wir es doch mal runter auf die Alltagssituation. Vor einigen Wochen gab es beim Discounter Aldi ein Küchengerät, das eigentlich über 1000 Euro kostet. Und jetzt gab es das mit abgespeckter Funktion für, ich glaube, weniger als die Hälfte. Es gab Szenen, dass sich Leute um die letzten Geräte geprügelt haben. Das sieht wenig friedlich aus.
Das muss ich nun wirklich zugeben. Wenn man sich prügelt um die letzten Rabattangebote, das ist wirklich ein. Ich kenne entsprechende Bilder auch. Ja, das beobachtet man schon seit einigen Jahren. Ich muss sagen, für mich hat das eher karnevaleske Züge. Es ist ja nicht ein Kampf ums Dasein, der da stattfindet. Es ist Gott sei Dank auch kein Kampf auf Leben und Tod, sondern es ist im Grunde der Kampf der Schnäppchenjäger um eben diese Prämie, ja, ich war der Schlauste oder ich habe noch teilgenommen an dieser Überlistung des Marktes und seiner Logik. Ja, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, mich amüsieren solche Szenen mehr, auch wenn vielleicht der eine oder andere da eine blutige Nase davon tragen mag. Aber das ist ja im Grunde Trouble in Paradise. Ja? Also man wird überflutet von den fantastischsten Konsumgüterangeboten, wie Sie zu Recht sagen, Dinge, die man im Regelfall gar nicht wirklich braucht, die man sich aber leisten kann. Und jetzt wird künstlich Knappheit erzeugt. Das ist natürlich auch ein genialer Trick der kapitalistischen Märkte, die künstliche Erzeugung von Knappheit, so wie man ja auch irgendwo aufgedruckt lesen kann, exklusiv für oder so irgendetwas, was natürlich völliger Quatsch ist. Alles gibt es in Massen. Aber das, sowas reizt eben. Ja? Also nur was knapp ist, ist etwas wert. Und man will dann an den scheinbar knappen Dingen auch seinen Anteil haben. Aber ich glaube, mehr steckt nicht dahinter.
Aber dann die Befriedigung durch Konsum hängt dann schon auch von den Ressourcen ab, also die Nachfragebefriedigung.
Hängt natürlich von den Ressourcen ab, nur in der westlichen Welt haben wir es mit natürlicher Knappheit eigentlich nie mehr zu tun. In der DDR gab es noch natürliche Knappheit, Bananen, Orangen oder so irgendetwas oder einen vernünftigen Laptop oder Computer. Sowas gibt es aber in der westlichen Welt prinzipiell nicht. Dass Güter tatsächlich nicht mehr auf dem Markt sind oder unerschwinglich sind, so ist das nicht. Die Leute disponieren heute über ihre Einkünfte. Mhm. Nicht alle. Ich gebe zu, es gibt Menschen, die am unteren Rand des Existenzminimums leben, das weiß ich. Aber im Regelfall können Menschen disponieren. Das heißt, ein Urlaub beispielsweise in Thailand ist nicht mehr exklusiv. Meine Sekretärin war gerade dort 14 Tage. Ja, ich war noch nie in Thailand, obwohl ich erheblich mehr Geld verdiene. Daran liegt es nicht. Auch ein Super-Plasma-Fernseher, das ist nicht mehr exklusiv. Wir müssen nur überlegen, kaufe ich heute einen Super-Plasma-Fernseher und verzichte auf die nächste große Fahrt mit einem Kreuzer durchs Mittelmeer oder entscheide ich mich für das oder das. Insofern kann heute jeder im Grunde alles kaufen.
Ja.
Und mir kann niemand einreden, dass man unglücklich wird, nur weil man kein Bentley kaufen kann und sich stattdessen begnügen muss mit irgendeinem VW Passat.
Aber um das Bild aufzugreifen, ich strebe den Bentley an und muss mich mit dem VW Passat begnügen. Darauf fußt ja im Prinzip die ganze Argumentation, dieses Wohlstandsstreben. Also wenn ich ein Level erreicht habe, dann will ich immer noch mehr. Also wenn ich aufgestiegen bin, sozialer Aufstieg.
Richtig. Frage, das ist Pleonexie, eine der ältesten Einsichten, die man anthropologisch haben kann. Der Mensch ist ein pleonektisches Wesen, er will immer mehr. Er ist nie zufrieden. Was daraus folgt, ist interessant. Daraus folgt nämlich, dass Konsumgüter nicht wirklich die Wünsche erfüllen. Mhm. Ja? Gerade das ist aber die beste Nachricht, die es für den Kapitalismus geben kann. Der Kapitalismus, wäre er auf Bedürfnisbefriedigung abgestellt, hätte längst schon den Wärmetod erreicht. Mhm. Ja? Deshalb existiert der Kapitalismus weiter und wird er weiter existieren, weil die Leute Dinge kaufen, die sie gar nicht brauchen. Und Dinge kaufen, die man nicht braucht, hat seinen wesentlichen Grund darin, dass man mit Konsumgütern höherstufige Wünsche versucht zu erfüllen, was natürlich nicht geht. Mhm. Ja, sie wollen beispielsweise das Paradies erleben, finde ich ein sehr guter Wunsch. Sie fahren auf die Malediven, das ist ziemlich gut, aber so gut nun auch wieder nicht. Das heißt, sie müssen sich als nächstes überlegen, ob es nicht noch was Tolleres gibt. Vielleicht mit einer Rakete auf den Mond fliegen oder so irgendetwas. Das heißt, es gibt spirituelle Bedürfnisse, vielleicht sogar quasi religiöse Bedürfnisse, die wir heute versuchen, auf den Konsumgütermärkten in irgendeiner Weise abzudecken oder zu erfüllen. Das kann nicht gut gehen. Das kann nicht gut gehen für das Individuum und seine Seele. Es geht aber hervorragend für den Kapitalismus als Wirtschaftssystem. Ja? Und ich glaube, in der Situation sind wir. Und das treibt eben den Einzelnen dazu, wie Sie richtig bemerken, immer weiter zu konsumieren, obwohl man aus einer rein, wie soll man sagen, physiologischen Perspektive sagen könnte, du hast doch schon alles, was du brauchst.
Ja, mir kommt es immer vor, ich frage mich immer, ob diese Argumentation tatsächlich noch so greift, weil gleichzeitig lesen wir, dass immer mehr Menschen sehr bewusst konsumieren und sich auch im Konsum reduzieren,
ja.
Und sich sehr bewusst machen. Also ich brauche in der Innenstadt beispielsweise kein Auto als Statussymbol, wie es vielleicht noch vor 10, 20 Jahren der Fall war.
Das ist ja nur Klugheit. Ich meine, wer in Berlin noch ein eigenes Auto vor der Tür hat und in irgendwo im Zentrum, Charlottenburg oder Berlin-Mitte wohnt, der muss ja blöd sein. Mhm. Es gibt ja gar keinen Parkplatz oder man ist ja nur verzweifelt, weil man nur im Stau steht. Das würde ich jetzt nicht schon als Metaphysik verklären. Aber was Sie sagen, bewusstes Konsumieren, ist für mich gerade der Ausdruck der Religionsähnlichkeit. Ja? Mhm. Denken Sie nur an Essen als Religion. Mhm. Das ist keine Formel von mir, sondern eine Titelgeschichte des Stern gewesen. Mhm. Ja? Vollkommen zu Recht. Ja? Die Art und Weise, wie man heute vegan oder sonst wie isst, das kann man rein medizinisch, physiologisch überhaupt nicht mehr erklären. Das ist Metaphysik, das ist Ersatzreligion. Und das zeigt eben sehr, sehr deutlich, dass diese Erwartungen, Bedürfnisse, Sehnsüchte, die man früher ans Religionssystem oder an die Politik gerichtet hat und dort enttäuscht worden ist, dass man die heute eben auf die Märkte, auf die Konsumgütermärkte projiziert.
Mhm. Abschließende Frage. Heutzutage, der Konsum hat natürlich eine ganz andere Komponente als noch vor wenigen Jahren durch die Digitalisierung. Also wir kaufen viel online bei weltweiten Giganten wie Amazon. Da spielt ja auch immer gleich eine Rolle, dass wir eben uns zu diesem sogenannten gläsernen Menschen machen. Also wir werden berechenbar in unserem Konsumverhalten. Der Internet-Guru, der so gepriesene Jason Lanier, sagte mal, wir sind nicht Kunden der Konzerne, sondern ihre Marionetten, sinngemäß. Mhm. Warum ändert das aber trotzdem so wenig in unserem Konsumverhalten? Warum liefern wir uns dem so bereitwillig aus?
Weil nur Intellektuelle das Problem sehen. Und,
aber selbst die liefern sich dem teilweise aus. Also es ist nicht so, dass alle Intellektuellen sagen, ich boykottiere Amazon.
Ich sehe das Problem, aber ich reagiere genauso wie meine Kinder, die sagen, es gibt nichts, was nicht alle wissen dürften. Ich bin allerdings nur in einer einzigen Richtung, wenn ich das richtig sehe, konsumsüchtig. Und das ist beim Bücherlesen. Das heißt, Amazon hat mich. Mhm. Trotzdem freue ich mich bei jedem Einkauf bei Amazon, wie sehr sie mit ihren Empfehlungen daneben liegen. Und das gibt mir so das Gefühl von Individualität.
Ja. Okay. Herr Bolz, vielen Dank für das Gespräch. Ein schönes Weihnachtsfest.
Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
Danke.
Gerrit von York hat nach seinem Studium eine Entscheidung getroffen. Gegen Karriere und Geld und für Zeit haben. Im Fachjargon heißt das Zeitwohlstand. Die Zeit, die andere also mit dem Konsumieren und dem Arbeiten, um konsumieren zu können, verbringen, verbringt der 29-Jährige mit anderen Dingen. Bis vor einiger Zeit arbeitete er nur 10 Stunden pro Woche, mittlerweile sind es immerhin 20. Von Jörg ist Dozent für Sozialökonomie an der Universität Duisburg-Essen. Willkommen bei Leitmedium, Gerrit von Jörg. Unser Gast ist Gerrit von Jörg, Konsumskeptiker, oder würdest du so weit gehen, Konsumverweigerer zu sagen?
Nee, so weit würde ich nicht gehen. Also ich bin Konsumskeptiker, aber ich verweigere Konsum nicht. Ich glaube immer, Konsum ist in gewissem Maße sinnvoll, aber ich glaube, wir sind in einer Übermaßgesellschaft, wo wir halt über das gesunde Maß hinaus konsumieren. Also von daher Skeptik, aber nicht Kritik ans Gesicht. Ja, also ich verweigere es auch vor allem nicht. Da gibt es halt andere Leute, so, wie man immer wieder sagt, man lebt ohne Geld. Das ist ja auch so eine kleine Bewegung, die es gibt, so dieses geldfreie Leben. Und so weit würde ich nie gehen, weil ich schon immer noch glaube, dass dass man über den Markt und Geld irgendwie an Güter kommt, das ist schon auch ein sinnvoller und auch eine Errungenschaft unserer Gesellschaft, aber eben eine, die überspannt ist.
Jetzt sind wir ja kurz vor Weihnachten. Hast du denn schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen?
Ich habe schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen. Und es sind nicht so viele tatsächlich, weil das bei mir in der Familie auch tatsächlich gar nicht so, es ist nicht so groß gehypt mit den Weihnachtsgeschenken. Weil Geburtstag einen anderen Stellenwert, also das ist ein netterer, aber gerade Weihnachten ist ja doch so auch irgendwie so eine Zeit, wo man einen enormen Konsumstress geraten kann, weil es irgendwie dieser Zeitpunkt ist, wo man allen seinen bekannten Freunden irgendwie gleichzeitig verschenken muss und die Städte sind voll und es ist irgendwie, neigt man, finde ich, gerade zu Weihnachten dann doch dazu, irgendwie irgendwelchen Tünnef zu kaufen auf dem Weihnachtsmarkt und um gerade das zu verhindern, ist es bei uns eher unregelmäßig, dass man was zu Weihnachten kauft. So, zu Geburtstagen, da hat man irgendwie lang genug Zeit, da kann man auch mal sich irgendwie individuell was überlegen, irgendwie so auf die Person und aber jetzt wäre das jetzt so einer Konsumterror irgendwie so. Von daher genau, es ist eher wenige und dann sind die meisten Geschenke drin sich dann doch eher auch so um sowas wie so, ein Versprechen auf ein gemeinsames Event, gemeinsam Zeit miteinander verbringen. Und da ich glaube, das ist irgendwie für die meisten, finde ich auch immer, ist das spannendere Event irgendwie so. Also es ist zunehmend. Ich glaube, so bei Kindern ist das immer noch anders. Kinder haben immer total Lust, so kleine Geschenke zu machen und da, ja, das macht dann auch Spaß irgendwie so und da, denen irgendwie was Kleines zu holen. Aber gerade bei Erwachsenen irgendwie denke ich so, alle, wenn man die fragt auch, was wollt ihr zu Weihnachten haben, ist doch mehr so ein bitte nichts mehr. Ich bin alt genug, mein Schrank ist voll, ich brauche einfach nichts mehr, verschone mich damit, mich mit noch mehr Konsumgütern auseinanderzusetzen. Und dann ist es irgendwie immer schöner, also gerade bei meinen Eltern zu sagen so, okay, wir gehen vielleicht mal ins Theater oder so, machen irgendwie einen Ausflug, das ist dann auch irgendwie ein schöneres Geschenk, als jetzt nochmal so ein neues Konsumgut. Was natürlich auch mit Konsum zu tun hat, also natürlich zahlt man auch die Theaterkarten, aber es ist eine andere Geschichte.
Aber du würdest schon sagen, also du empfindest so dieses ganze Drumherum um Weihnachten als Konsumterror, der den Leuten oder dem sich die Leute selber aussetzen, ja auch, weil du sagst jetzt bei euch, ist das nicht so wichtig, auch deine Eltern sagen bloß nicht noch was, aber vielen Leuten geht es ja offenbar anders, die wollen dann gerne Geschenke und viel.
Ja, also genau, Konsumterror, du hast es schon richtig gesagt, man da würde ich schon sagen, man setzt sich dem natürlich auch aus. Also ich merke, wie gut man sich ihm doch entziehen kann. Also ich weiß noch, auf keinem einzigen Weihnachtsmarkt dieses Jahr irgendwie so, man kann sich dem entziehen, wenn man halt diese Orte meidet. Also ich habe momentan nicht das Gefühl, diesem Terror ausgesetzt zu sein, aber tatsächlich ist es so ein gewisser Konsumdruck. Ja? Also das halt schon. Also es ist so ein gewisser Zwang ist schon angelegt, irgendwie, weil die Erwartungshaltung doch in vielen, vielen Kontexten sehr hoch ist, jetzt irgendwie das ultimative Geschenk zu finden, wo man sich, und dann auch was dahinter steht, ne? Also ich muss mich hineinversetzt haben in die andere Person, irgendwie so, es muss was Individuelles sein, irgendwie so, also es hat ja auch, die Ansprüche an Geschenke steigen, finde ich ja auch immer mehr. Und ich finde, ja, gerade die Weihnachtszeit ist eigentlich so ein ganz schönes Beispiel dafür, ne? Wie wir doch immer wieder über Marketing, über Konsumansprüche, aber eben auch über so Normen in der Gesellschaft eigentlich doch immer wieder, so einen gewissen Konsumzwang ausgelegt sind. Und darum geht es mir ja dann auch in meiner Konsumkritik oder in meinem Skepsis gegenüber Konsum, dass ich der Meinung bin, dass wir uns ein bisschen unabhängiger machen sollten. Also dieses Recht auf Suffizienz, was da so das Thema ist. Also bei Recht auf Suffizienz geht es darum, mehr so eine Widerstandsfähigkeit gegenüber diesem Zwang zu Konsum zu entwickeln. Also so ein Recht zu haben, nicht immer mehr konsumieren zu müssen. Und ich finde eben, die Weihnachtszeit zeigt das sehr stark irgendwie so, wie man da eigentlich dieses Recht nicht so richtig hat und sich auch eher ein bisschen erstreiten muss. Also es ist dann schon eher so eine Auseinandersetzung und Weihnachten ja auch ganz, es gibt ja viele Familien, die auch gerade Weihnachten dann so ausmachen, komm, wir schenken uns nichts. So, weil sie halt sich irgendwie diesem Konsumdruck entziehen wollen, weil sie sagen, es ist uns einfach zu viel jetzt, dieser Wahnsinnskonsum. Und dann wird es doch immer wieder irgendwie durchbrochen und dann ist der andere enttäuscht, wenn er dann auch nichts geholt ist, obwohl man es vorher ausgemacht hat. Also hier so dieses, ja genau, so ein Recht auf Nichtkonsum zu etablieren, gerade zur Weihnachtszeit ist, glaube ich, dann kann man es mehr entspannt angehen.
Aber diesen Druck, den merkst du auch außerhalb der Weihnachtszeit. Das ist über das ganze Jahr allgemein ein gesellschaftliches Phänomen.
Den Konsumdruck, na, ich glaube in vielen Hinsichten. Also um so auch ein Beispiel zu bringen, also wo sich das nochmal zeigt, ist für mich, also ich bin jetzt gerade ins Ruhrgebiet umgezogen oder zurückgezogen, habe da vorher gewohnt. Und es ist doch, also genau, also alle meine Freunde im Ruhrgebiet haben Führerschein. Und genau, die meisten auch ein Auto. Und ich habe mich halt hier, als ich in Berlin gewohnt habe, doch dem Ganzen auch immer verweigert. Irgendwie so. Und eben genau diesen Konsum, das ist ja auch so ein gewisser Konsumdruck, der da irgendwie entsteht. Man so mit 18 ist die Erwartung, du machst jetzt einen Führerschein. Und ich habe das nicht gemacht, das war schon damals ein Riesenthema. Aber hier zeigt sich auch sehr schön, wie halt die Infrastrukturen das doch sehr stark beeinflussen. Also in Berlin kann man auch sehr, sehr gut ohne Führerschein leben. Der Nahverkehr ist ein Traum und ermöglicht halt tatsächlich auch so eine, also genau, so ein Recht auf Suffizienz, also sagen, ich möchte nicht konsumieren. Und jetzt in Essen ist dann schon so, ab 19 Uhr setzt der Nachtverkehr ein, irgendwie so ab 23 Uhr fährt dann fast gar nichts mehr. Und so ist das dann halt, wenn Freunde bei mir zu Besuch jetzt sind in Essen, sie müssen halt dann, entweder sind sie nach 23 Uhr, fahren sie nach Hause. Oder sie haben halt einen Führerschein und können mit Auto fahren. Also das ist so ein bisschen dieser, wo dann doch, also man könnte jetzt sagen, das ist jetzt, klar, es ist dann ein eigener Luxus, aber irgendwie nicht. Es sind ja schon, wie man sieht, ja den Vergleich zu Berlin. Also es sind doch die gesellschaftlichen Infrastrukturen, die dann auch bestimmen, ob ich konsumieren muss oder nicht oder wie ich konsumiere vor allem. Konsumiere ich kollektiv, indem ich halt öffentlichen Nahverkehr nutze, der irgendwie allen zur Verfügung steht oder halt so ein rein individuell, habe mein eigenes Auto, meinen Führerschein, was ja doch ein enormer ökologischer Ballast ist, den man sich auch an, unter dem auch so ein finanzieller Ballast. Also jetzt als Studentenzeit war das dann auch für viele Freunde die Frage, hole ich mir eine eigene Wohnung oder hole ich mir ein Auto? Und das zieht sich ja fort. Also meine Eltern haben auch zwei Autos und das ist dann wieder so ein ökonomischer Druck, der dich genau in diesen Work-and-Spend-Cycle halt reinbringt. Also ne, ich habe irgendwie hohe Konsumausgaben für zwei Autos und dann noch vieles anderes natürlich, was dazu kommt, muss deswegen entsprechend mehr arbeiten und bin dann bei irgendwann in der Situation, dass ich eigentlich gar nicht mehr arbeiten möchte oder dieses viele Arbeiten mir auch eigentlich so ein gewisses Arbeitsleid auch schafft. Und ja, das ist so ein Problem, was ich da sehe.
War das der Grund auch für dich zu sagen, du machst es nicht so, also diese Angst vor dem Arbeitsleid, oder war es auch, dass du das Gefühl hast, dass du brauchst auch gar nicht so viel?
Beides. Also genau, das Gefühl, ich brauche gar nicht so viel, das ist genau, das ist vielleicht auch eine ganz gute Grundvoraussetzung, um konsumkritisch zu leben, dass ich das schon stark verinnerlicht habe. So, meine Mutter bringt immer das schöne Beispiel, also auch schon, damit zieht sie sich immer so ein bisschen auf, aber sie meinte immer so, ja, als sie dann früher, meine Mutter war, als ich klein war, irgendwie so ein Alleinerziehend und dann sind wir irgendwie durch die Stadt gelaufen und so und dann hat sie mich immer gefragt, irgendwie so, Gerrit, willst du ein Eis? Einfach nur, weil meine Mutter gerne in so ein Eis, die sich mal setzen wollte, so ein bisschen das Leben genießen und irgendwie was unternehmen. Und dann war ich so als kleines Kind irgendwie so 3, 4 Jahre, ich weiß nicht wie alt, hat sie dann immer gesagt, so, nee Mutter, ich will kein Eis, lass mal nach Hause gehen, wir hatten doch gestern erst ein Eis. Irgendwie so. Also ich glaube, das ist dann schon so eine, schon so eine Eigenschaft, die für mich dann recht tief verankert ist. Also es war dann doch, es hat sich dann auch so durchgezogen, dass ich dann irgendwie immer schon, also auch, da war ich noch nicht politisch groß involviert, glaube ich, mit 3, 4 Jahren, dass ich halt doch schon immer kritisch hinterfragt habe, brauche ich jetzt gerade dieses Konsumgut wirklich, also will ich jetzt noch einen Nachschlag beim Essen, brauche ich jetzt wirklich dieses neue, keine Ahnung, die neuen Schuhe, was weiß ich, was man halt alles so angeboten bekommt immer und habe das immer eher abgewehrt irgendwie so und weil mir das schnell zu viel wurde. Ich habe immer das Gefühl gehabt, immer wenn ich das zu viel habe, also einfach dieses, mir fehlt dann eben die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, das zu genießen oder man baut ja dann doch auch so einen gewissen Bezug eigentlich auch zu den Dingen aus, die einen umgeben. Mhm. Deswegen würde ich auch sagen, ich bin kein Konsumverweigerer, ich habe schon so einen Bezug zu diesen Dingen, die ich besitze, das ist mir schon, das sind schon Konsumgüter, mit denen ich irgendwie was auch verbinde. Ich bin da nicht so komplett neutral dagegenüber, aber gerade deshalb konsumiere ich, glaube ich, sehr, sehr kritisch, skeptisch und selten. Also das ist so diese Voraussetzung auf der einen Seite. Und das andere ist tatsächlich, genau, mir so ein bisschen diese Konsumunabhängigkeit halt irgendwie auch bewahren wollte, weil ich gesagt habe, das ist eigentlich so eine Chance. Und das schafft mir die Möglichkeit halt, naja, in der Arbeitswelt mehr die Dinge zu tun, die ich möchte. Weil ich halt nicht mich mit einem hohen Konsumstandard in gewisse Jobs reinzwänge oder vor allem auch in gewisse Arbeitslogiken reinzwänge. Also es ist ja nicht mal der Job, der auch wieder Naja, ich nehme meine Eltern als konträres Beispiel, aber das ist halt auch was mich halt stark geprägt hat irgendwie. Und das ist halt auch so, sie sind Krankenpfleger und eigentlich auch leidenschaftliche Krankenpfleger. Also haben das beide irgendwie so aus Überzeugung nochmal eine zweite Ausbildung später gemacht, so in den 20ern und diesen Job erwählt. Und es war auch lange Zeit ihr Traumjob. Aber es ist halt irgendwie, hat sich irgendwann umgekehrt. Sie haben halt irgendwie jetzt diesen Konsumstandard, den sie halt nur bei einer Vollzeitstelle erlangen können, sind aber inzwischen so alt, dass sie eigentlich nicht mehr Vollzeit arbeiten können und haben genauso dieses Dilemma, dass der Job ihnen jetzt eigentlich keinen Spaß mehr macht, weil er sie überfordert, überanstrengt, körperlich überanstrengt und so weiter. Also sie können nicht so durchführen, wie sie wollen. Und ich finde, das kann man viel, viel leichter, wenn man halt nicht hundertprozentig darauf angewiesen ist. Dann hat man mehr Freiraum, man kann mehr die Dinge in seinem Job machen, wie man möchte. Oder auch ich jetzt, wenn ich an der Uni bin oder auch als Wissenschaftler tätig bin, so auch da spielt das eine Rolle. Irgendwie bin ich immer darauf angewiesen, mir das nächste Drittmittelprojekt zu organisieren oder kann ich sagen, so, nee, ich bin mit einer halben Stelle voll und ganz zufrieden und habe den Rest Zeit, wirklich auch meine eigenen Projekte anzugehen. So, also ich finde das, das finde ich einen sehr, sehr wichtigen und bringenden Punkt eigentlich bei dieser ganzen Konsumkritik, weil auch, ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass ich, was bei mir so eine gewisse, also zwei weitere Skeptiken kommen da vielleicht dazu. Einmal, so ein gewisses Misstrauen gegenüber dem Markt. Mhm. Also ich glaube, das ist ja auch nochmal sowas, was einem so ein Versprechen gibt, du kannst ständig konsumieren, weil der Markt dich einmal mit billigen Krediten ja auch ständig versorgt, irgendwie so, also kaum jemand kauft sich ein Handy noch direkt bar mit seinem Geld, sondern es ist ja immer ein Kreditvertrag eigentlich, so den man dann über die Jahre abstottert, irgendwie über die Vertragslaufzeit. Also er verspricht ja die ganze Zeit irgendwie neue Konsumgüter. Und irgendwie verspricht er dir ja irgendwie auch, wenn du genügend Leistung bringst, einen tollen Job, mit dem du das alles leisten kannst. Und da war ich halt schon immer auch skeptisch irgendwie so. Und ich finde, das zeigt ja auch irgendwie so die Krisenhaftigkeit und auch die Krise von 2008 ganz gut, dass der Markt da auch willkürlich ist und halt einfach genau dieses Versprechen gar nicht einhalten kann. Und dann irgendwann diese Kredite halt, du nicht mehr kreditwürdig bist irgendwie so. Und du eben keinen Job mehr kriegst, obwohl du eine Top-Ausbildung hast, super qualifiziert und flexibel bist. Also diese Flexibilität, so dass wir so das Versprechen auch so in meiner Jugend eigentlich immer war, wenn du flexibel bist, so Generation Schröder, sei flexibel, dann brauchst du irgendwie keinen festen Arbeitsvertrag, irgendwie so, dann ist Hartz IV ist was total Wunderbares, weil du hast nicht mehr diese lebenslange Bindung an deinen Job. Mhm. Wenn du flexibel genug bist, dann schaffst du es halt, dich da richtig aufzustellen. Und das Zweite ist halt eben genauso mit dieser Agenda 2010, und eben auch so dieses Versprechen, was meine Eltern eher noch bekommen haben, so wenn du einen Job hast, dann bist du halt den Rest deines Lebens abgesichert. Und das ist halt auch ein Versprechen, was so meiner oder unserer Generation halt eben auch nicht mehr gegeben wird. So, das heißt, eigentlich ist ja auch alles, was ich mir an Konsumgütern jetzt anschaffe, ist ja immer so ein bisschen unter diesem Damoklesschwert, ich habe eigentlich nur einen Zwei-Jahres-Vertrag und mal gucken, was dann kommt. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich total irrational, sich einen gewissen Konsum aufzubauen, weil der eigentlich nach 2 Jahren eigentlich komplett wieder schwinden kann. Also das ist so diese zweite Skepsis bei mir.
Hast du jetzt mit der Einstellung jetzt, du hältst ja auch Vorträge und so, einen Systemwechsel im Sinn oder möchtest du mehr Leute dafür begeistern und hast du dir überlegt, was wäre, wenn alle so leben würden wie du oder diese Einstellung hätten?
Ein Systemwechsel. Also ein Systemwechsel bestimmt, ja, also es geht immer um Systemwechsel. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, wir müssen jetzt den Kapitalismus abschaffen. Das ist, glaube ich, nicht das, was ich im Systemwechsel im Kopf habe. Aber ich setze mich stark mit dieser Debatte um eben eine sozial-ökologische Transformation unserer Gesellschaft auseinander. So, das ist so ein bisschen das Themenspektrum, mit dem ich mich beschäftige, auch wissenschaftlich auseinandersetze. Und da geht es dann genau darum, also wie muss unsere Gesellschaft eigentlich umgestaltet sein, also das Gesellschaftssystem sozusagen, aber auch das Wirtschaftssystem umgestaltet sein, die Arbeitswelt irgendwie so, also die verschiedenen gesellschaftlichen Subsysteme, wie müssen die umgestaltet werden, dass halt so eine sozial-ökologische Lebensweise überhaupt möglich ist. Also was ich vorhin meinte, das Beispiel finde ich immer ganz, ganz nett halt mit der öffentlichen Nahverkehr irgendwie so. Ne? Also wie muss der umgestaltet sein, dass man irgendwie aufs Auto verzichten kann irgendwie so. Aber auch wie muss ein Arbeitsprozess gestaltet sein, dass man, dass er es einem auch noch ermöglicht, unter der Woche vielleicht abends noch kochen zu wollen und nicht einfach nur fertig zu sein, sich die nächste Tiefkühlpizza zu holen irgendwie so. Also auch da, denke ich, gibt es viele Systeme, die man umgestalten muss, um halt eine andere sozial-ökologische Lebensweise zu pflegen. Was ich ganz spannend finde, Nico Pech redet davon, dass wir von Energiesklaven abhängig geworden sind. Also wir sind halt zunehmend von irgendwelchen Gerätschaften abhängig, die halt eben alle von Energie abhängig sind, die uns halt unser Leben ermöglichen. Und wir sind eigentlich gar nicht mehr in der Lage, sonst fehlen so Subsistenzfähigkeiten. Also wir sind nicht mehr in der Lage, Dinge selber herzustellen, Dinge selber zu reparieren. Und Aber das ist eben auch so ein System, was da schwierig ist. Also genau, wo man umdenken muss, wo sich auch die Bildungssysteme auch letztendlich ändern muss. Also ich glaube, da gibt es viele, viele Baustellen irgendwie, wo sich unsere Gesellschaft verändern muss, um halt eine andere, genau, konsumkritischere Lebensweise zu ermöglichen.
Wir haben ja mit Herrn Bolz gesprochen, der Medienwissenschaftler. Der vertritt, also hat ein Buch geschrieben, das Konsumistische Manifest, mal vor einigen Jahren. Und da vertritt er die These, dass Konsum oder Konsumismus ja nicht unbedingt was Schlechtes sein muss, dass es auch in gewisser Weise friedensstiftend sein kann, weil Wohlstand auch Frieden stiftet und Konsum auch ein Ersatz sein kann für religiösen Fundamentalismus beispielsweise. Wobei er jetzt selbst kein extremer Konsument ist oder so, aber er hat diese These aufgestellt. Was hältst du denn davon?
Ja, ich hab's gelesen, also ich habe mal reingelesen, dieses Konsumistische Manifest, und finde es ja ganz spannend. Er lehnt das ja tatsächlich an die 2001, an 9/11, und sagt dann so, der Konsumismus ist eigentlich die Rettung vor diesem Fundamentalismus. Und ich meine, ich bin ein Volkswirt und ich kenne diese These sehr stark. Also es ist so, in der Ökonomie wird immer argumentiert irgendwie so über diesen Konsum und die freien Märkte schaffen wir halt irgendwie ein gemeinsames Identitätsgefühl oder vor allem diese rationalen Abhängigkeiten, die halt dazu führen, zu einer friedlichen Koexistenz führen. Aber ich finde, diese These ist noch nie irgendwo bestätigt worden. Das ist das ist so eine Idee. Ist auch erstmal ganz nett, kann man vielleicht folgen irgendwie so, aber ich sehe sie nicht bestätigt. Also da einfach nur mal drüber nachgedacht und dachte mir so, naja, im Kalten Krieg ist ja auch irgendwie, sind alle unsere Konsum, also viele unserer Konsumgüter sind im Ostblock hergestellt worden und wir haben sie importiert. Trotzdem gab es diesen Kalten Krieg irgendwie so und es war keine friedliche Koexistenz in dieser Zeit. Auch jetzt konsumieren wir Öl aus der Region vom IS irgendwie so. Ist auch nicht friedliche Koexistenz. Ich glaube auch nicht, dass, muss man ja auch sehen, wer hat den Terroranschlag irgendwie in Paris gemacht? Das waren ja sogar Leute aus Europa, die halt nur in Syrien dann ihre Ausbildung gemacht haben. Teilweise irgendwie so, also die sind mit Konsum groß geworden. Ich weiß nicht, ob diese Konsumismus-These funktioniert. Ich sehe da erst eher kritisch, weil setzt sich das ja auch durch, so eine imperiale Lebensweise, also diese Lebensweise, die so von Hollywood über die ganze Welt getragen wird. Irgendwie in jedes kleinste Dorf hinein wird so ein Bild kreiert, wie muss unsere Konsumwelt aussehen, damit ich irgendwie ein vollwertiger Teil dieser Gesellschaft bin. Und ich glaube, gerade das schafft totale Probleme, weil dann irgendwie Leute strömen in die Städte, strömen irgendwie in Fabriken und versuchen, diese Lebensweise nachzuleben. Und das zerstört aber letztendlich schon, glaube ich, soziale Gemeinschaften sehr stark. Es zerstört aber vor allem auch die ökologische Kapazität unseres Planeten. Und es setzt halt auch, eigentlich setzt unsere Konsumweise auch zu, eigentlich verstärkt es immer mehr eigentlich so eine, naja, ja, eigentlich so ein Neokolonialismus doch auch irgendwie so. Unser Konsum wird hier nur ermöglicht irgendwie so, indem wir die Senken in Entwicklungsländern irgendwie nutzen irgendwie so, indem dort halt irgendwie die Massenfabriken irgendwie unsere Konsumgüter günstig hergestellt werden. Also ich sehe das eher als ich würde sagen, es ist sogar fast eher ein Brandherd. Ja, also ich würde vielleicht sogar fast die Gegenthese vertreten.
Und wenn man jetzt nach Deutschland guckt, unser soziales Sicherungssystem, wenn man jetzt sich überlegen würde, dass das Durchschnittseinkommen weiter sinkt, weil alle sich sagen, ich arbeite nur 20 Stunden oder so oder 10 oder so, das wäre ja schon ein Problem. Wie könnte man denn das lösen? Oder siehst du das gar nicht als Problem?
Du meinst, dass die sozialen Sicherungssysteme halt auf Konsum und auf Arbeit angewiesen sind? Ne? Doch, das sehe ich als Problem.
Steuern und
das sehe ich total als Problem. Das ist, genau. Das ist nur, das ist auch was, was in meinen Vorträgen dann auch häufiger kommt, irgendwie so, dass man sagt, ja, wenn jetzt aber alle nur noch einen halben Job haben würden, irgendwie so, und weniger konsumieren, genau, wie finanziert man dann das? Und dann denke ich so, okay, es ist halt so die Frage, woran sollte sich der Mensch anpassen? Passt er sich jetzt an das Steuersystem an und an das Sozialabgabensystem und sollte entsprechend dann so arbeiten und wirtschaften? Und habe ihn auch dann gestellt und auch auf die Gegenfrage. Ist das ihre Motivation, warum sie Vollzeit arbeiten gehen, damit das Steuersystem irgendwie hoch ist und sie freuen sich dann, die hohen Steuern zu bezahlen? Oder ist es nicht doch eher so, dass unser Steuersystem sich halt loskoppeln müsste? Also ist es nicht absurd, halt sich über irgendwie, oder funktioniert es halt da? Ist es zukunftsfähig, sich über Arbeit und Konsum zu finanzieren? Oder also gibt es nicht andere Dinge, die man halt besteuern müsste, um eine andere Finanzierungsgrundlage zu finden, was ja möglich ist? Ich weiß nicht gerne, wie das in Finnland jetzt läuft. Ich habe das nur gerade kurz verfolgt, dass da jetzt ja das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt wurde, was ich ganz, ganz spannend finde, dass da halt dieser Weg gegangen wird. Ich weiß da nur leider nicht, wie die Finanzierungsgrundlage ist. Ich habe da noch keine richtige Antwort drauf. wie eine alternative Finanzierung aussieht. Also es gibt dann immer diesen Vorschlag, man kann natürlich irgendwie, es ist immer sinnvoll, ökologische Steuern einzuführen, aber auch das hat natürlich seine Grenzen. Aber ich würde dann auch sehen, dass man, also der erste Punkt, man muss halt eben gucken, was genau, wie wollen wir leben? Also diese Frage zu beantworten. Und wenn die Antwort ist, wir wollen weniger konsumieren und weniger arbeiten, dann muss sich der Staat auch darauf einstellen, die Gesellschaft. Die zweite Sache ist aber auch, dass dadurch ja wahnsinnig viele Kapazitäten auch frei werden. Also durch, wenn ich einen halben Job habe, ist das ja gerade, was macht man mit der anderen Hälfte der Zeit? Also die Großteil der Leute engagiert sich ja auch irgendwo gesellschaftlich, also gibt Gesellschaft dann eben auf einer anderen Ebene ja auch was zurück. Davon mal abgesehen, dass, glaube ich, auch die gesellschaftlichen Kosten bei so einer Lebensweise auch geringer sind, als wenn ich jetzt, also das ist einfach das Beispiel, dadurch, dass, wenn jetzt sagen wir, spielen wir das mal klein durch irgendwie so und sagen, die Gesellschaft lebt jetzt nur noch auf einen Halbtagsjob und konsumiert auch kaum noch irgendwie so. Dann würde man schon mal sagen, okay, so diese ganze staatliche Infrastruktur in Autobahnen oder sonst was könnte sich schon mal reduzieren irgendwie so, weil das einfach nicht mehr so der im Tenor wäre irgendwie so. Und ich glaube, das spielt sich schon auch auf andere Bereiche nochmal durch. Aber genau, eine andere Finanzierungsfrage, das möchte ich auch gerne, dass in die Richtung halt gedacht wird und geforscht wird. Das sind so die Herausforderungen, die man annehmen sollte und sich denen nicht verweigern und sagen, wir bleiben jetzt in dieser Work-and-Spend-Cycle.
Okay. Noch kurz auf dein soziales Umfeld. Hast du denn Freunde, Bekannte, die Adidas, Nike tragen und Apple-Produkte kaufen und sich dafür auch anstellen?
habe ich, ja, teils. Also ich meine, Berlin ist natürlich eine Blase, würde ich schon sagen. Berlin ist so eine Blase und hier finde ich es immer wieder erstaunlich, dass es überhaupt ein Thema ist, wenn man hier ist, wird man so groß in so einem Kontext, wo man sich rechtfertigen muss, wenn man mehr als 20 Stunden arbeitet, irgendwie so. Das ist dann eher, ist auf jeden Fall ziemlich uncool, das zu machen. Wo es ja auch extrem cool ist, also man verschenkt sich ja ständig irgendwelche selbstgemachten Marmeladen und Chutneys und sonst wie was irgendwie so und was jetzt alles gar nicht so mein Ding ist. Das heißt, in Berlin habe ich schon so eine Umwelt, wo Konsum irgendwie keine große Bedeutung hat, sondern eher eine ablehnende Bedeutung, also so ein sehr konsumkritisches Umfeld. Spannender finde ich dann immer halt Essen eigentlich so, wo ich lebe, wo ich immer das Gefühl habe, ich bin jetzt hier mehr Teil der Mainstream-Gesellschaft eigentlich so, weil da haben meine Freunde haben in der Regel halt so ihre Vollzeitstelle irgendwie so und haben auch ihre gewissen Konsumgüter. Aber es kommt auch da an und das finde ich eigentlich noch viel, viel spannender irgendwie so. Also das auch in Essen ist zum Beispiel vegane Lebensweise ist total im Trend. Also mehr aus so einer Fashion-Geschichte heraus. Also es ist halt mehr so eine Mode, es ist halt da cool jetzt. Es ist weniger zu einer politischen, also man geht jetzt nicht zu einer Fokü oder so oder einer Küche für alle, sondern genau, man geht halt einfach in so ein schickes, schickimicki veganes Restaurant, aber trotzdem spielt da irgendwie vegane Ernährung eine Rolle. Dann, was ich ganz spannend finde, ein Freund von mir arbeitet bei PricewaterhouseCoopers, also Unternehmensberatungskonzern. Und auch er hat dann irgendwann so nach 2 Jahren gesagt, okay, irgendwie er will sich jetzt hier auch nicht komplett auspowern und ist auf eine 4-Tage-Woche runtergegangen. Wo halt sein Chef auch gesagt hat, okay, normalerweise fragen das bei uns die über 50-Jährigen an und das ist jetzt nicht irgendwie die Unternehmenskultur. Aber auch eben solche Freunde von mir, die halt komplett anderen Background haben, sehen aber trotzdem auch, dass Leben irgendwie doch eine andere, auch außerhalb der Arbeits- und diesem Leistungsethos eine Bedeutung hat. Von daher habe ich das Gefühl, es ist schon über Berlin, über die Szene hinaus doch irgendwie so ein allgemeineres Phänomen, wo das eine Rolle spielt, irgendwie Konsumkritik. Oder eben auch eine Arbeitsreduktion oder so. Also wirklich die Frage, so ein bisschen mehr die Sinnfrage wieder zu stellen. Also so, was will ich eigentlich mit meinem Leben? Und da ist selten die Antwort, ich will mich voll und ganz für meinen Beruf verausgaben. So, es ist immer die Antwort so, ja, natürlich gehört Beruf dazu, also deswegen überhaupt keine Verweigerung irgendwie so. Jeder hat Lust auf eine spannende, interessante Aufgabe in seinem Leben und will irgendwie einen schönen Job haben auch. Aber nicht mehr zu jedem Preis. Und das finde ich eigentlich eine ganz, ganz spannende Entwicklung.
Das geht aber wahrscheinlich nur, weil man so eine gute Ausbildung hat, dass man mit auch einer halben Stelle gut über die Runden kommt. Wahrscheinlich gibt es Leute, die einfach 60 Stunden pro Woche arbeiten müssen, oder? Also da gibt es schon Unterschiede.
Genau, also es gibt Unterschiede, sicherlich. Also einmal im Einkommen natürlich in der Lebenssituation. Also ich glaube, alleinerziehende Mutter mit Kind hat die geringsten Möglichkeiten, auf eine Vollzeitstelle zu verzichten. Gibt es sogar eine ganz schöne Studie von Robert Gooden, der mal so Sozialversicherungssysteme verglichen hat zwischen verschiedenen Ländern und geguckt hat, inwiefern Sozialversicherungssysteme dazu führen, dass man eben zum Beispiel als alleinerziehende Mutter mit Kind halt seine Arbeitszeit reduzieren kann, um halt mehr für das Kind tätig zu sein und wie viel freie Zeit übrig bleibt. Und in Deutschland war so das einzige Land, wo das Sozialsystem sogar so gestrickt ist, dass man ohne Sozialsystem besser gestellt wäre als alleinerziehende Mutter mit Kind. weil genau, Ehegattensplitting und so weiter, man ist irgendwie genau sogar schlechter gestellt. Also auf jeden Fall gibt es da Unterschiede, aber ich denke dann immer so ein bisschen zurück, wenn man die Generation so, naja, eher der Großeltern vielleicht denkt, aber wo es absolut normaler Standard war, dass ein Verdiener eine komplette Familie finanziert hat. Und heutzutage ist halt der Standard, okay, es sind immer Doppelverdiener. So, und das ist auch der Anspruch. Und dann denke ich so, okay, wenn es früher einer alleine geschafft hat, warum soll es jetzt nicht zwei auf einer halben Stelle schaffen, eine Familie zu ernähren? Und wenn das nicht möglich ist, dann hat das eher was mit Verteilungskämpfen in der Gesellschaft zu tun, als mit einer faktischen Unmöglichkeit. Also es ist eine ganz einfache Überlegung. Und das ist auch, wo ich denke, da kommt man, also da muss es hingehen irgendwie so in diese Richtung irgendwie so, dass man halt irgendwie sich auf einer, zwei Leute auf einer halben Stelle treffen und diese halbe Stellen müssen armutsfest sein. So, also das ist eigentlich auch der Mindestlohn, müsste sich daran orientieren, dass eine halbe Stelle armutsfest ist und darüber, also armutsfest würde ich so über einem Existenzminimum auch hinaus. Und aber es ist noch nicht überall gegeben, definitiv nicht. Also von daher geht diese ganze, auch diese Frage nach Zeit, Wohlstand, was für mich ja auch immer ein Thema ist, also wie kann ich eben frei über meine Zeit verfügen, geht schon auch stark mit Verteilungsfragen einher. So, und das ist dann, stellt sich halt nicht. Als Verkäuferin kommt man tatsächlich nicht auf eine gewisse Konsumwende. Natürlich kann man sich immer noch, auch da gilt natürlich das Argument über Subsistenzarbeit irgendwie so, also wenn man selber Dinge herstellt, kann man noch ein paar Dinge ausgleichen. Aber es ist halt immer der Punkt, dass ja, das funktioniert ja nur, solange es auf Freiwilligkeit beruht. Irgendwie so, ne? Also jetzt, wenn ich arbeitslos bin, dann habe ich auch nichts davon. Natürlich kann ich dann Dinge selber herstellen, aber ich bin dann gezwungen, das alles zu tun. Ich bin dann gezwungen, irgendwie meinetwegen Marmelade herzustellen. Irgendwie so. Und das ist was ganz anderes, als wenn ich das auf meiner halben Stelle mache und stelle Marmelade her und habe dann Spaß dabei irgendwie so und mache das aus einer Freiwilligkeit heraus. Weiß aber jederzeit, ich muss es nicht tun. Und genau, dieses da auch wieder dieses Zwangselement ist da halt sehr entscheidend. Das macht den Unterschied.
Danke, Gerrit. Und schöne Weihnachten.
Ja, danke. Euch auch ein schönes Weihnachten.